Wir sind im dritten Advent. Wahnsinn, ne? Die Zeit läuft nur so dahin und wir dürfen heute Morgen hineinhören in einen Adventstext, der aus dem Lukas-Evangelium kommt. Kapitel 3, die Verse 3 bis 9 lese ich einmal vor. Lukas 3, Verse 3 bis 9. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe zur Buße und Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das ist doch mal eine Adventspredigt, eine Vorbereitung auf Weihnachten in einer ganz anderen Art, wie wir es eigentlich so aus den Weihnachtstexten kennen. Johannes der Täufer bereitet die Zuhörer auf das Kommen des Gottessohnes vor. Und hat da eine Sprache gefunden, die ganz anders klingt als im Kapitel vorher, im Lukas 2, wo wir von den Hirten lesen, oder in Matthäus, wie wir von den Königen lesen. Johannes hat eine ganz andere Vorbereitungsform auf, ich sag jetzt mal Weihnachten, auf das Kommen des Gottessohnes. Johannes ist generell ganz eigen. Das kommt vielleicht dem einen oder anderen ganz entgegen. Ganz eigen ist Johannes in seiner Rolle überhaupt. Wir kennen seinen Vater, Zacharias, Priester im Tempel in Jerusalem. Wichtiger Mann, großartiger Zeuge. Zacharias, der wichtige Priester und der Johannes als Priestersohn, predigt jetzt gar nicht im Tempel. Er hält sich mit schwieriger Klamotte an einem schwierigen Ort auf, hat sich völlig gelöst von dem, wo sich sein Vater aufhält. Dabei redet er vom gleichen kommenden Gottessohn wie der Vater. Und doch wieder so ganz anders. Johannes hat für sich eine ganz eigene Rolle. Und Johannes hat, wenn wir genau reinschauen, eine ganz eigene Predigt. Wenn wir im Alten Testament die Ankündigungen haben, diese Bußpredigten in den Propheten, da haben wir ja einige, die wir da lesen können, dann wird ganz oft gesagt, kehrt um, sonst. Wenn ihr nicht umkehrt, dann. Und dann kommt im Grunde genommen fast wie eine Drohung, dann bringt euch das Opfer nichts, dann werdet ihr gestraft, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird euch Gott verwerfen. Man hat im Grunde genommen wie so eine Art ein Wenn-Dann, eine Konzeption bei den Predigten von den Propheten. Wenn ihr nicht umkehrt, kehrt um, sonst passiert euch was. Kehrt um, sonst ist der Segen weg. Johannes hat eine ganz andere Art der Predigt. Er sagt, kehrt um, das ist Altes Testament, kehrt um. Und dann wechselt er in seiner Sprache und in seiner Zielaussage zum Neuen Testament. Denn der Herr ist nahe. Kehrt um, denn Gott kommt. Das ist etwas ganz anderes als kehrt um, sonst seid ihr verflucht oder kehrt um, sonst kommt die Pest und der Hunger oder was auch immer wir gehabt haben, schon bei David und so weiter. Johannes sagt, kehrt um, weil das Reich Gottes ist nahe, der König kommt. Und um diese gigantische Botschaft den Menschen nahe zu bringen, muss er aus dem eigentlichen Setting raus. Er muss raus von dem, was die Leute kennen. Nämlich Predigten, Botschaften kommen vom Tempel. Und wenn der Priester predigt, dann ist das im Tempel. Und Johannes sagt, nein, die Botschaft, die ich euch bringe, die ist so neu, die muss aus all dem herausgebrochen werden, was ihr als Gewohntes, als Vertrautes, als Bekanntes kennt und liebt, wie ihr das auch verstehen könnt. Die Botschaft, die Johannes hat, die haben wir ja vorhin schon vorgelesen aus dem Jesaja, die knüpft ja an eine ganz schwierige bildhafte Sprache an. Bereitet den Weg dem Herrn. Macht die Stiege eben. Und dann kommen Geschichten wie Täler erhöhen und Berge niedrig machen, krummes gerade und unebenes eben. Wie will man denn so den Weg bereiten? Wie will man das denn schaffen? Also der Aufruf kehrt um und jetzt bereitet, jetzt macht mal. Und dann werden im Grunde genommen Unmöglichkeiten genannt, als könnten wir in die Natur eingreifen und einen Berg erniedrigen oder einen Weg oder eine Tiefe erhöhen. Das sind doch alles Überforderungen. Wie will man denn jetzt diesen König, der kommt, empfangen? Wie will man da sich vorbereiten? Wie will man denn das schaffen, was Johannes hier predigt? Und da merken wir auch wieder, es ist alttestamentlich begonnen, Jesaja-Zitat, aber neutestamentlich in einem neuen Sinne zu verstehen. Jesaja hat seine Botschaft damals gegeben, am Ende der Gefangenschaft Babylons, als er das Volk Israel vorbereitet hat, Leute, bahnt einen Weg, es geht in die Heimat. Es geht, die Zeit der Knechtschaft ist vorbei. Ihr dürft, der Weg darf gebahnt werden, ihr zieht nach Jerusalem zurück. Also, da war eine ganz klare Orientierung da. Es geht aus dem Westen wieder zurück in den Osten. Es gibt eine physische Vorbereitungsphase, dass sie ihr ganzes Gepäck, alles was sie haben, mit auf die Wagen kriegen und Wege finden, eben von Babylon zurück nach Jerusalem zu kommen. Da war eine organisatorische und eine umzusetzende Vorgabe gegeben beim Jesaja. Jetzt kommt nicht der Messias, die Ankunft Gottes, kommt jetzt nicht aus Jerusalem und auch nicht aus Babylon, sondern sie kommt aus der Ewigkeit. Gott, der Ewige, tritt ins Zeitliche. Ja, welche Art von Straße will man denn da ebnen? Und welche Art von Berg will man denn da erniedrigen, dass das funktioniert, dass dieser Gott in die Welt kommen kann? An diesem Wort, dieses krumme Eben machen, dieses griechische Wort für krumm ist Skolios. Und wir haben es, vielleicht der eine oder andere kennt die Skoliose, diese Erkrankung, diese Verkrümmung von Knochen. Und in diese Richtung hinein deutet jetzt der Johannes seinen alttestamentlichen Text. Es geht jetzt nicht mehr darum, geografische Veränderung vorzunehmen. Von Babylon nach Jerusalem, wie es im Alten Testament bei Jesaja der Fall ist. Sondern es geht jetzt um eine innere Haltung. Jetzt geht's ums Innere. Und jetzt ist die Frage, wo ist in der Seele im Geist, im Verstehen, in den Annahmen meines Lebens, wo bin ich da auf krummen Wegen, auf unebenen Wegen, auf falschen Wegen, wo brauche ich jetzt die Korrektur, damit mein Herz und mein Sinn und mein Verstand Platz machen kann, sich vorbereiten kann, dass die Ewigkeit ins Irdische zu mir, in mein kleines Leben, mit meinen kleinen Wegen reinkommen darf. Das Heil Gottes ist nahe, sagte Johannes, und alle Menschen werden es sehen. Deswegen ist die Vorbereitung wirklich für alle Zuhörer, jeglicher Couleur, soll das gelten. Mach Bahn, ebne Wege, wo bist du auf krummen Wegen unterwegs? Wo hast du Erhöhungen in deiner Seele oder Vertiefungen in deiner Seele, die diesem Kommen Gottes im Weg stehen könnten? Und warum sagt der Johannes das? Warum greift er auf dieses alttestamentliche Zitat, um etwas völlig Neues vorzubereiten? Weil er die Zuhörer kennt. Er kennt sie. Und interessanterweise ist es, dass die Zuhörer sich einladen lassen, das ist schon mal eine große Nummer, sie lassen sich einladen, eben nicht in den Tempel zu gehen, zu seinem Vater, sondern sie lassen sich einladen, zu ihm in die Wüste zu gehen. Und das Volk Israel hat zur Wüste eine ganz besondere Verbindung. Die Wüste hat eine besondere Bedeutung für die Juden. Einmal ist es eben der Weg Gottes gewesen für sie, wegen Ungehorsam, wegen Schuld. Aber auf der anderen Seite ist die Wüste für Israel auch der Ort gewesen für die Wunder, für Neuordnung, für Identitätsstiftung. Das heißt, dass Johannes jetzt sich in die Wüste begibt mit so einer Predigt, heißt im Grunde genommen, dass er das, was sich verkrustet und verkrümmt hat in den Seelen der Menschen, aufrütteln will, aber auch ankündigen will, da gibt's Gnade. Also ein fantastischer Ort, um diese völlig neue Botschaft diesen Zuhörern entgegenzubringen. Und was Johannes auch weiß, ist, nicht nur, dass sie einen besonderen Bezug zur Wüste haben, sondern auch, wie sie denken. Wie bereiten sie sich denn auf das Kommen des Gottessohnes, auf das Kommen des Messias vor? Wie funktioniert das denn bei diesen Zuhörern? Und dann nennen sie ja Schlangenbrut oder Otternzucht oder was auch immer, ja. Also er gibt ihnen ja einen Namen. Im Grunde genommen nennt er sie Schlangen wie die Giftschlange, weil die Menschen sich in ihren Überzeugungen und in ihren Glaubenssystemen wie in eine Art Vergiftung hineinbegeben haben. Und er nimmt zwei Dinge da heraus und hält sie ihnen vor. Das eine ist, er hält ihnen vor, dass sie glauben, dass wenn der Messias kommt, dass er nur die Heiden richten wird, aber nicht sie selbst. Deswegen haben die sich auch gefreut, ne? Der kommt jetzt, so, und dann kann der Messias, kann uns jetzt an der ganzen Welt rächen, ja. Wie freuen wir uns auf den Messias, dass er endlich für uns das Recht holt. Da sagte Johannes, wo habt ihr denn das her? Wie könnt ihr denn zu so einem, wer hat euch denn so etwas gelehrt? Wer hat euch denn dieses Gift gespritzt, dass ihr die Überzeugung habt, dass ihr davon kommt und dass der Gottessohn nur für andere da ist? Und was sie auch geglaubt haben, ist, dass ihre Herkunft, ihre Identität als Jude, dass ihre Herkunft ausreicht, um davon zu kommen mit allem. Weil wir Abrahams Kinder sind, geht's uns gut. Uns kann nichts passieren. Ja. Und wir sind fein, weil wir kommen von Abraham. Und Abraham ist unser Erzvater. Und weil wir von ihm sind, passiert uns nichts. Und auch hier sagte Johannes, wie kommt dieser Glaubenssatz in eure Seele? Wer hat euch das gelehrt? Gott kann aus den Steinen Abrahams Kinder machen. Er braucht euch nicht. Also nicht meine natürliche Herkunft bestimmt, ob ich gesegnet bin oder nicht. Und so merken wir bei dem, wie Johannes mit den Zuhörern redet, dass er in der Art, wie sie sich vorbereiten auf dieses Kommen des Messias, dass er da intervenieren muss, weil sie eine falsche Vorstellung haben vom Advent, eine falsche Vorstellung haben von dem, der kommt. Und darum rüttelt er auf mit diesem Wunsch, bringt rechtschaffene Früchte. Und wenn wir jetzt wissen, diesen Wegbahnen, krummes Gerade, hat jetzt nichts mit einer Geografie zu tun, sondern mit einer inneren Verkrustung meiner Seele, mit einer inneren Haltung, dann ist im Grunde das, was Johannes sagen will, wenn du glaubst, dass der Messias kommt, dann muss das außen irgendwie für andere sichtbar sein. Deine Glaubensüberzeugung, deine Erwartungshaltung, dein dich vorbereiten auf den Messias, das muss doch nach außen Kreise ziehen. Was für Kreise zieht das denn? Sind da Früchte zu erkennen? Dass es eine Resonanz gibt, so möchte ich es heute Morgen mal betonen, dass es eine Resonanz gibt, dass mein Umfeld reagiert auf das, wie ich mich auf Advent vorbereite. Also da haben wir von dem Johannes, dem Täufer, eine ganz, ganz neue Art und Weise, auf den Advent zu schauen. Er kommt. Gott kommt und er kommt nicht, um zu richten, sondern er kommt, um das Heil aufzubauen. Die alttestamentlichen Aussagen werden durch Johannes in eine ganz neue Hoffnung hineingestellt. Und so werden wir auch eingeladen, in diese Hoffnung mit einzusteigen und zu sagen, Mensch, wie bereite ich mich jetzt vor? Bin ich auf Glaubenskonstrukte festgefahren, die im Grunde genommen alles Mögliche bedeuten, aber mich in meiner eigenen Vorbereitungsform ausschließen? Weil wir sind auch gefragt, uns vorzubereiten. Macht Bahn, krummes Gerade, macht die Türen auf, so haben wir es vorhin gesungen, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Ich wünsche uns das, dass wir in unserer Adventszeit diesem König der Herrlichkeit Raum schenken. Ich würde gerne noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir diesen Moment des Hinhörens bei dir haben dürfen. Die Vorbereitung auf dein Kommen, da sind wir oft festgelegt, wie es sein soll. Und da bitte ich dich, dass wir Raum schaffen, dass du wirken kannst in uns. Dass wir nicht an unserer eigenen Theorie hängen, sondern dir Platz geben. Dass du segnen kannst, dass es Resonanz gibt in unserem Leben. Durch dein Kommen, durch dein Erscheinen, durch deine Ankündigung. löse du uns von festgefahrenen Gedanken. Löse du uns von Vorurteilen. Mach unser Herz weich und weit für deine Gegenwart. Und schenk du, dass wir ganz persönlich nicht nur eine organisatorische und äußere Vorbereitung auf Weihnachten haben, sondern uns segnen lassen wollen durch deine Gegenwart, durch dein Erscheinen, durch dein Dasein. Wir brauchen dich mehr, Jesus, als jemals zuvor. Und wir möchten auf dich warten und dich einladen als unseren Herrn und als unseren Gott. Amen.